Rabe Info Podcast. Guten Tag, es ist Mittwoch, der 31. März. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Die Biodiversitätskonvention der UNO droht zu scheitern. Ostermarsch für Ernährungssouveränität und Biotreibstoff schadet Bauern in Peru. Amik Chain Makai, schön, sind Sie dabei.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten. Serbiens Parlament hat sich für die Ermordung tausender bosnischer Muslime in Srebrenica im Jahre 1995 entschuldigt. In einer Resolution drücken die Abgeordneten ihr Mitgefühl mit den Opfern aus. Die Parlamentarier entschuldigten sich dafür, dass seinerzeit nicht genug unternommen wurde, um das Massaker zu verhindern. Von einem Völkermord ist in der Resolution nicht die Rede. Das Massaker an rund 8000 Muslimen in der UNO-Schutzzone Srebrenica gilt als schlimmste Grausamkeit in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein westlicher Diplomat sagte dazu, die Verabschiedung einer solchen Resolution ohne die Festnahme von Serben-General Mladic habe nur geringe Bedeutung. Serbien hat im Dezember die Mitgliedschaft in der EU beantragt. Aufnahmegespräche sollen aber erst dann beginnen, wenn Mladic dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag überstellt ist. Mladic soll sich in Serbien versteckt halten. Die kolumbianischen FARC-Rebellen haben nach über 12 Jahren Pablo Emilio Moncayo freigelassen. Er wurde einer humanitären Mission an einem geheim gehaltenen Ort übergeben. Moncayo war bei seiner Entführung erst 19 Jahre alt. Am Sonntag hatte die marxistische Rebellengruppe Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens FARC bereits einen vor knapp einem Jahr entführten Soldaten den Internationalen Komitee vom Roten Kreuz übergeben. Die FARC wollen die nun noch 21 von ihnen festgehaltenen Polizisten und Militärs gegen etwa 500 inhaftierte Rebellen eintauschen. Dieses Vorhaben scheitert aber seit Jahren an Vorbedingungen der Rebellen und des konservativen Präsidenten Alvaro Uribe, die jeweilige Gegenseite nicht akzeptieren will. Im Atomstreit mit dem Iran drängt US-Präsident Barack Obama auf neue Sanktionen der internationalen Gemeinschaft. Verschärfte Strafmaßnahmen sollten in einigen Wochen verabschiedet sein, sagte Obama nach einem Gespräch mit Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy. Die USA und andere westliche Staaten werfen dem Iran vor, sein Atomprogramm heimlich zum Bau von Atomwaffen zu missbrauchen. Heute findet in New York die internationale Geberkonferenz für Haiti statt. Es werden Vertreterinnen und Vertreter von über 130 Staaten erwartet. Die Vereinten Nationen UNO hoffen, dass rund 4 Milliarden Dollar für Haiti zusammenkommen, das im Januar durch ein Erdbeben zerstört wurde. Der haitianische Ministerpräsident will an der Konferenz einen Aktionsplan für nationalen Wiederaufbau und Entwicklung vorstellen. Dabei soll der Wiederaufbau staatlicher Institutionen und Strukturen im Mittelpunkt stehen. Die Schweiz unterstützt den Wiederaufbau in Haiti mit 36 Millionen Franken, wie der Bundesrat letzte Woche bekannt gab. Bei dem Erdbeben waren 220.000 Menschen ums Leben gekommen, 1,3 Millionen wurden obdachlos. Die Schäden des Bebens werden auf 7 Milliarden Dollar geschätzt. Und noch der Blick aufs Wetter. Heute gibt es eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Bei Temperaturen bis 10 Grad kann es am Nachmittag einige Regentropfen geben. Morgen wechseln sich Sonne, Wolken, Regen und Graupelschauer ab. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis 600 Meter und es wird maximal 7 Grad. Der Karfreitag zeigt sich trotz einigen Wolken zum Teil sonnig und bei bis zu 11 Grad meistens trocken. Am Samstag steigen die Temperaturen auf 13 Grad. Es wird wechselnd bewölkt. In Richtung Alpen ist es mit Föhn teils sonnig und trocken.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Um die Biodiversitätskonvention der UNO steht es schlecht. Das Abkommen verlangt den Schutz und die Erhaltung der Biodiversität weltweit. Zwar haben die Konvention fast alle UNO-Mitglieder unterzeichnet, doch bei der Umsetzung hapert es gewaltig. Letzte Woche wurde in Kolumbien erneut verhandelt, welche Maßnahmen wie umgesetzt werden sollen. Die über 150 Delegierten aber sind sich dabei alles andere als einig geworden, Wilma Rall berichtet.
Bereits nächsten Oktober sollte das Protokoll zur UNO-Biodiversitätskonvention eigentlich verabschiedet werden. Doch immer noch streiten sich die Industrie und die Entwicklungsländer darüber, was für Maßnahmen dieses Protokoll überhaupt enthalten soll. So auch vergangene Woche in Kolumbien. Einig sind sich die Länder darüber, dass der Gewinn, der aus der Biodiversität entsteht, gerechter aufgeteilt werden muss. Das heißt zum Beispiel, dass wenn ein Pharmakonzern mit einer Pflanze aus Ecuador ein Produkt herstellt, der Pharmakonzern Ecuador für diesen Rohstoff, also die Pflanze, entschädigen muss. Doch wie das nun umgesetzt werden soll, darüber scheiden sich die Geister, sagt François Meyenberg, Landwirtschaftsexperte der Erklärung von Bern.
Jetzt soll eben dieses Recht auf Teilung des Profits durchgesetzt werden. Und da sträuben sich die Länder. Was zum Beispiel gefordert wird, ist, dass man bei einer Patentanmeldung eben darlegt, dass man die Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen legal erworben hat in den Ländern des Südens. Das wäre eine sehr effiziente Kontrolle. Aber genau das wollen die Industrieländer nicht. Sie wollen keine Kontrolle bei den Patentämtern und erlauben so natürlich die Biopiraterie mittels Patenten. Weil wo nicht kontrolliert wird, da wird auch das Gesetz immer wieder gebrochen.
François Meinberg ist von den Verhandlungen in Kolumbien, an denen er selber teilgenommen hat, sehr enttäuscht. Es bleibe nicht mehr viel Zeit bis zur Vertragsparteienkonferenz im Oktober in Japan. Dann haben die Staaten nochmals 2 Wochen Zeit, um zu verhandeln und das endgültige Protokoll zu verabschieden.
Es ist sehr ehrgeizig, dass wir das noch schaffen, aber je näher wir an die letzte Verhandlungsrunde kommen, desto mehr werden auch die Minister eingeschlossen. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, auch politisch größere Schritte zu tun. Wenn der politische Wille besteht, in den Industrieländern wirklich griffige Maßnahmen zu ergreifen, dann ist eine Lösung möglich.
Und es sei ja nicht so, dass nur die Entwicklungsländer von diesem Abkommen profitieren. Auch die Industrieländer haben viel zu verlieren, wenn das Abkommen scheitert, sagt François Meinberg.
Die Länder des Nordens werden sich fragen müssen, wollen wir den Zugang zu diesen genetischen Ressourcen wirklich gefährden? Weil dies wird passieren, wenn der Nutzen nicht geteilt wird, dann werden die Grenzen kaum mehr passierbar. Der Zugang zum Beispiel für Forscher aus Europa zu den Ressourcen Brasiliens oder Afrikas wird sehr viel schwerer.
Und darum werden die Industrieländer laut François Meyenberg spätestens im Oktober Zugeständnisse machen. Zudem beinhaltet das Abkommen ja nicht nur Verpflichtungen für die Industrieländer. Auch die Entwicklungsländer würden indirekt in die Pflicht genommen.
Weil erstens wird, wenn die biodiversitätsreichen Länder sehen, dass es eben auch ihnen etwas bringt und nicht nur den Industrieländern, natürlich klar sein, dass es eine größere Motivation da ist, die Biodiversität zu schützen. Und zweitens, insbesondere auch für die Länder Afrikas, werden nur auf diese Weise die Mittel zur Verfügung stehen, die Biodiversität zu schützen. Sonst wird man sich immer fragen, ob es nicht billiger ist, Palmölplantagen oder irgendwelche Rinderweiden zu erstellen. Aber wenn man sieht, dass die Biodiversität eben einen Nutzen hat, dann wird man sehr viel bewusster und konsequenter die Biodiversität schützen.
Die Schweiz vertrete in dieser ganzen Debatte eine gemäßigte Position, meint François Meinberg. Obwohl die Pharmaindustrie ein sehr wichtiger Bestandteil der Schweizer Wirtschaft ist.
Die Schweiz hat sich unter anderem auch stark eingesetzt, damit die Rechte der indigenen Bevölkerung geschützt werden. Die großen Probleme kommen insbesondere von Kanada, welche auch als Sprachrohr der USA wirken, aber natürlich auch von Japan, Australien, Korea.
Ob diese Staaten einlenken werden, wird sich spätestens im kommenden Oktober zeigen, wenn das Protokoll zur Biodiversitätskonvention verabschiedet werden soll.
Rabe Info 95,6.
Wir bleiben beim selben oder ähnlichen Thema. Und zwar beschäftigen wir uns damit, wie sich die Produktion von Biotreibstoff negativ auf die Landwirtschaft in Peru auswirkt. Denn die EU hat beschlossen, dass bis in 10 Jahren 10% des Treibstoffes aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen soll. Damit will die EU das Klima schützen. Doch um diese Pflanzenmasse zu erhalten, werden massiv Regenwald abgeholzt, oft mit Brandrodungen, die zu großem CO2-Ausstoß führen. Und vermehrter Anbau von Treibstoffpflanzen führt dazu, dass weniger Nahrungsmittel angebaut werden. Außerdem würden Großkonzerne Bauernfamilien von ihrem Land vertreiben. Das zeigt ein Beispiel aus Peru. Radio Dreieckland sprach mit Bischof José Luis Astigarraga aus Peru über die Auswirkungen der Palmölproduktion im Amazonasgebiet.
Como es una agricultura rotativa, entonces necesitan bastante espacio para ir cambiando cada año de lugar.
Weil die lokale Bevölkerung Wanderfeldbau betreibt, brauchen die Bäuerinnen und Bauern viel Land, um jedes Jahr neue Flächen zu roden und die alten Felder wieder dem Wald zu übergeben. Im Urwald gibt es viele Unsichtbare, nicht weil sie nicht existieren, sondern weil sie auf Satellitenkarten nicht auftauchen. Diese Unsichtbaren haben keine Dokumente, welche bestätigen, dass sie legitimen Anspruch auf die von ihnen seit Generationen bewohnten Gebiete haben.
Garantice, que esas 15 o 20 hectáreas de tierra que poseen es de ellos. Entonces, en la concesión que ha hecho el gobierno.
Nun vergibt die Regierung Konzessionen für scheinbar unbewohnte Gebiete, um dort Ölpalmen anzubauen. In diesem konkreten Fall wurden etwa 60 Familien vertrieben, die schon mehr als 50 Jahre in dem Wald leben, der zur Plantage werden soll.
Antiguos, los la gente que estaba ahí, antiguos posesionarios de esas tierras, de 30 años, 40 años, 50 años, antiguos posesionarios, han tenido que salir. Ha habido violación a las normas leyes del Perú. ¿Por qué? Porque han tumbado bosque primario.
Es wurde auch peruanisches Recht verletzt, weil Primärwald gerodet wurde, obwohl dieser nach gültigem Recht unantastbar ist. Die Firmen holzen den Wald einfach ab und beantragen danach die Konzession bei der Regierung. Dann kommt die Regierung und prüft, ob auf dem Gebiet Primärwald steht. Da dieser bereits im Auftrag der Firma abgeholzt wurde, gibt die Regierung die Flächen für den Anbau von Ölpalmen frei.
Tierras de producción de bosques primarios o son tierras erizadas, una vez que han tumbado, cortado, han quemado, son tierras erizadas y entonces han podido sembrar la palma africana.
Am Sonntag, den 7. Juni 2009, kam über die Agentur Nachrichtenpool Lateinamerika die Meldung mit der Überschrift, Zitat, Massaker an demonstrierenden Ureinwohnerinnen in Peru. Zitat Ende. Die Regierung ging mit tödlicher Gewalt gegen den sogenannten Paro Amazónico, also den Amazonasstreik, vor. Was war passiert?
En el Paro Amazónico empezó el 9 de abril. Fue tranquilo el Paro Amazónico.
Der Paro Amazónico begann am 9. April und war sehr friedlich. Es gab Verhandlungen zwischen den betroffenen Gruppen im peruanischen Amazonasbecken. Diese einigten sich darauf, den Kongress anzurufen, um sich ihrer Probleme anzunehmen. Der Kongress sollte die Dekrete des Präsidenten zurücknehmen, die Peru für das internationale Agrobusiness attraktiver machen, aber gegen gültiges Recht verstoßen. Mehrere Wochen wurden die Aktivistinnen in der Hauptstadt hingehalten. Jeden Tag wurde ihnen aufs Neue gesagt, dass keine Zeit für sie wäre und sie doch bitte am nächsten Tag wiederkommen sollten. Nach Wochen des Vertrösten mussten die Delegierten in ihre Gemeinden zurückkehren, ohne mit dem Kongress gesprochen zu haben.
Precisamente para esto, para pedir que el Congreso anulara estos decretos legislativos. Entonces, fue pacífico. Y el 5 de junio, no estaba en los indígenas.
Aus Protest beschlossen die Aktivistinnen, eine wichtige Straße friedlich zu blockieren. Am 5. Juni hatten die Aktivistinnen bereits beschlossen, sich vor der Straßensperre zurückzuziehen, um in ihre Gemeinden zurückzukehren. Die Regierung ordnete aber trotzdem an, mit einer Machtdemonstration die Straße gewaltsam zu räumen. Das Ergebnis waren 34 Tote.
Sucede es que el gobierno quería dar una demostración de que ellos son poderosos y que fueron votados de la carretera, sacados de la carretera por la policía. Se enteraron los indígenas y entonces ellos se organizaron y terminó en esto en 34 muertos.
Das Traurigste an alledem ist, dass wir uns unter Brüdern getötet haben. Das sagte Santiago Manuin, Häuptling der Ajuahun. Es starb nicht ein Politiker. Es starben Polizisten, die auch einen miserablen Lohn verdienen, sowie Indigene und Flussbewohner.
Todos han sido pobres. Se ha matado entre hermanos, eso lo dijo Santiago Manuin, jefe de los Ajuahun. Él lo dijo, lo triste de todo esto es que nos hemos matado entre hermanos.
Nächstes Jahr finden in Peru Wahlen statt und deshalb, so glaubt Bischof José Luis Astigarraga, werde sich der Konflikt nicht verschärfen. Das Problem sei aber ungelöst. Und würden die Beimischungsziele der EU reduziert, wäre das zumindest eine Linderung der Problematik.
Rabe Info 95,6.
Am diesjährigen Ostermarsch vom kommenden Montag wird für die Ernährungssouveränität marschiert. Ernährungssouveränität heißt, die lokale Produktion zu schützen und zu fördern und selbst zu bestimmen, was, wann, wie produziert und konsumiert wird. Dieses Konzept gewann im vergangenen Jahrzehnt vor allem in Entwicklungsländern an Bedeutung. Darüber haben wir gestern im Rabe-Info berichtet. Über die Ernährungssouveränität wird aber auch in den Industrieländern vermehrt diskutiert, so auch in der Schweiz. Über die hiesigen Akteure und ihre Bestrebungen, der Bericht von Wilma Rall.
Für die Umsetzung der Ernährungssouveränität setzt sich in der Schweiz vor allem die Westschweizer Bauerngewerkschaft Uniter ein. Uniter fordert und fördert eine vertraglich geregelte lokale und regionale Landwirtschaft. Dazu Reto Sonderegger, selber Bauer und Sekretär von Uniter.
Uniter arbeitet auf der einen Seite stark in der ganzen Vertragslandwirtschaftsgeschichte. Das heißt, wir versuchen Bauern, Bäuerinnen und Konsumenten, Konsumentinnen zu organisieren, sei das in Form von Konsumentenkooperativen oder eben den direkten Absatz unserer Produktion an organisierte Konsumentinnen und Konsumenten. Das ist vor allem eine Wegend in der Westschweiz. Und auf der anderen Seite versuchen wir eben die Kommunikation zwischen Stadt und Land, Brücken zu bauen, auszutauschen und die Landwirtschaft wieder näher an die Konsumentinnen und Konsumenten zu bringen.
Und das geht eben nur, wenn lokal und regional produzierte Lebensmittel konsumiert werden. Dann können Bauern und Konsumenten mitreden, was, wann, wie produziert wird. Von den Konsumentinnen und Konsumenten würde das aber verlangen, ihr Konsumverhalten stark anzupassen.
Das ist klar, dass man dann sicher möglichst saisonal konsumieren soll, um auch möglichst die ganzen Transportwege, Verpackung, Kühlung und so weiter aufs Minimum zu reduzieren. Denn so wie heute in globalem Maßstab Landwirtschaft betrieben wird, sind wir nicht nur Opfer zum Beispiel des Klimawandels, sondern einer der größten Hauptverursacher.
Was viele Konsumenten davon abhält, lokal und regional produzierte Lebensmittel zu kaufen, ist der Preis. Im Moment zahlt Mensch für inländische Produkte häufig sehr viel mehr, weil eben auch die Produktionskosten teurer sind. Reto Sonderegger hält dem entgegen.
Im Raum Genf gibt es einige Projekte der Vertragslandwirtschaft, die nicht einmal direkt zahlungsberechtigt sind, die durchaus zu konkurrenzfähigen Preisen den Konsumenten ihre sogar Bioprodukte anbieten können. Und das funktioniert. Ich denke, wenn der Kontakt direkter ist zwischen Bauern und Bäuerinnen und den Konsumenten, dann sind vielleicht die verlieren, sind die ganzen Zwischenhändler, die sich da immer schön große Margen abschneiden.
Die Forderung, die einheimische Landwirtschaft zu stärken, fand auch im eidgenössischen Parlament jüngst großen Anklang. Mitte März haben National- und Ständerat einer Motion zugestimmt, die verlangt, dass die Schweiz zu 60% selbstversorgend sein solle. Eingereicht hatte die Motion der Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes, FDP-Nationalrat Jacques Bourgeois. Die Bauerngewerkschaft Uniter meint dazu, die Idee sei zwar gut, aber im Moment wohl nicht umsetzbar. Reto Sonderegger.
Die Schwäche im Vorschuss von Bourgeois scheint uns, dass es eine Ernährungssouveränität mit sehr großen Einschränkungen geben wird, denn er geht ja davon aus, dass eben nicht internationale Vertragswerke wie die WTO zum Beispiel gestört werden dürfen. Und wir gehen davon aus, wenn wir wirklich eine Ernährungssouveränität wollen, diesen Namen verdient, müssen wir auch über WTO-Verträge oder Freihandelsabkommen mit der EU reden können, um das halt eben auch zu kippen. Das sind dann politische Entscheide, das ist ja nicht Gott gegeben.
Auch Miges Baumann vom Hilfswerk Brot für alle ist nur mäßig begeistert von der aktuellen Debatte um die Selbstversorgung auf nationaler Ebene.
Zum Teil vermischt sich da natürlich einiges, oder? Das hat dann nicht mehr unbedingt sehr viel mit dem zu tun, was wir eigentlich ursprünglich gefordert haben mit dem Konzept der Ernährungssouveränität, weil dort geht es um möglichst hohe Abschottung gegen dem Ausland und das meinen wir eigentlich nicht, oder? Es ist das Recht eigentlich von Individuen, Gemeinschaften oder Völkern, die eigene Landwirtschaftspolitik, Bodenpolitik, Ernährungspolitik zu bestimmen.
Sagt Miges Baumann vom Hilfswerk Brot für alle. Anlass unserer Berichterstattung über die Ernährungssouveränität ist der diesjährige Ostermarsch vom nächsten Montag, der unter eben diesem Motto stattfindet. Der Ostermarsch startet um 13 Uhr beim Eichholz und trifft etwa um 14.30 Uhr beim Münsterplatz in Bern ein. Weitere Infos gibt's im Internet unter www.ostermarschbern.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, 31. März 2010. In der Redaktion waren Wilma Rall und Cheyenne Mackay und die sagt tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast.